Ja, wirklich Amen zu diesem Lied. Und ich hoffe, ihr konntet auch laut Amen sagen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, denke ich an die Beerdigung eines meiner besten Freunde letzten Jahres, der mit 55 Jahren an Krebs gestorben ist. Und da haben wir dieses Lied gesungen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das singe, weil es stimmt. Fokus ist Ewigkeit, der Himmel. Und trotzdem ist es auch so, dass der Fokus im Normalen, ja, wenn wir leben, auf dem Jetzt und Hier liegt. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was kann ich mir leisten? Welches Handy habe ich? Welchen Lebensstandard kann ich mir erfüllen? Das sind so Fragen, die irgendwie auch normal sind. Fokus, Erdigkeit, könnte man sagen. Und gleichzeitig haben wir schon auch immer ja, eine Sehnsucht nach dem Himmel, weil wir blicken in die Zukunft und fragen, Mensch, was soll das werden mit der Zukunft hier? Klimaerwärmung, Kriege und Krisen und so. Letzte Woche haben wir als Christen Karfreitag und Ostern gefeiert, die zentralen Feiertage und die großen Pfeiler unseres Lebens. Tod von Jesus am Kreuz und gleichzeitig Auferstehung, das leere Grab. Und hier steht noch unser Hoffnungsbäumchen vom letzten Sonntag und es grünt. Und ihr müsst mal gucken, und es soll auch noch ein paar Wochen stehen bleiben. Die Blätter fangen an zu wachsen, es grünt und wir haben so Hoffnungsblätter auch angeklebt mit dem, was uns Hoffnung macht. Karfreitag und Ostern, das sind die großen Pfeiler unseres Lebens und darum geht es heute auch nochmal in dem Gottesdienst nach Ostern. Und ich möchte heute Morgen einen Zeugen der Auferstehung zu Wort kommen lassen, nämlich Petrus, und der lenkt nochmal unseren Blick auf Grundsätzliches und Wichtiges. Petrus schreibt seinen Brief in unruhigen Zeiten, ungefähr 64 nach Christus, schreibt er ihn an Menschen, die in der heutigen Türkei leben, Provinz Galatien, Provinz Asien und manche noch mehr. Das ist so ein Rundschreiben, weil die gute Nachricht von Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung, die hatte sich innerhalb von 30 Jahren rasant durch das Römische Reich ausgebreitet. Es gab praktisch keinen Ort mehr, an dem die Botschaft von Jesus nicht da war. Im Römischen Reich. Und dieses Römische Reich war allerdings kein Friedensreich, das war zwar irgendwie Pax Romana, vielleicht schon mal im Geschichtsunterricht gehört, aber dieser Friede wurde durch Brutalität der Römer gesichert. Und 64 nach Christus, als Petrus diesen Brief schreibt, kam gerade Kaiser Nero an die Macht und machte das Leben der Christen, der Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus schwer. Und auch sie müssen viel erleiden, weil sie an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, glauben. Und deswegen schreibt Petrus seinen ersten Petrusbrief. Und er nennt die Menschen, die ersten Christen damals in der heutigen Türkei, Fremdlinge, Gäste, Durchreisende. Und das sind Menschen bis heute, die an Jesus Christus glauben. Wir sind Durchreisende in der Welt, weil unsere Heimat und unsere Hoffnung suchen wir nicht auf diesem Globus und auf dieser Erde, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Und Petrus will damals wie heute ermutigen, einerseits mit den beiden fest auf dem Boden der Erde zu stehen, aber andererseits eben den Blick immer zu haben nach oben in den Himmel. Und er will ihn schärfen. Und es geht so heute in meiner Predigt um drei neue Blickrichtungen, die wir haben durch Ostern. Und die erste Blickrichtung ist die Hoffnung. Ich lese uns den ersten Teil vom Predigtext, 1. Petrus 1, 3 bis 5. Der Wochenspruch im Zusammenhang. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Blickrichtung Hoffnung. Vor einer Woche, wie gesagt, haben wir Ostern gefeiert und Ostern ist das Hoffnungsfest, weil Jesus lebt. Und darum haben wir diesen Gottesdienstsaal auch in grün getaucht und hier die LED-Strahler sind noch übrig geblieben in diesem Grün und auch hier unser Hoffnungsstrauch. Ostern ist grün, denn grün ist die Hoffnung, weil Jesus lebt. Und die Auferstehung von Jesus ist Grundlage für die Hoffnung. Petrus selber, der den Brief geschrieben hat, hat sie. Und er ist ja ein Zeuge der Auferstehung und ist inzwischen ein alter Mann mit einem langen grauen Bart. Aber der Blick in das leere Grab und das Zusammentreffen, das Umarmen und das Leben mit dem Auferstandenen von Jesus Christus, die sind ihm noch lebendig vor Augen. Und so ist die Auferstehung für den Petrus damals und darum auch für uns heute nicht nur irgendwie eine fromme Wunschvorstellung, nicht ein Traum, sondern die Auferstehung von Jesus ist geschichtliche Realität und unsere Hoffnung ist daran gebunden, an die Auferstehung von Jesus. Hoffnungen, normalerweise ist es ja so, dass Hoffnungen zerplatzen wie Seifenblasen oder abknicken wie Strohhalme, weil die halten nicht lange stand, sie haben keine Substanz und man hat eben nichts in der Hand. Und trotzdem ist Hoffnung immer eine gute Sache, weil ohne Hoffnung gehst du kaputt, sagt der Hauptmann von Köpenick in seiner Geschichte. Und diese Hoffnung hat auch Samuel Koch, manche von euch kennen ihn, der Sportler, der bei Wetten, dass so eine Wette gemacht hat und dann falsch aufgekommen ist und nun querschnittsgelähmt ist. Aber er sagt immer wieder, ich habe die Hoffnung, dass ich eines Tages wieder laufen kann, obwohl er jetzt nur mit dem Rolli unterwegs ist und so ein bisschen seine Arme bewegen kann. Hoffnung ist etwas Tolles und es ist etwas Wichtiges in unserem Leben. Hoffnung ist ein konkretes Ziel. Und von diesem Ziel schreibt Paulus einmal in Römer 8, Vers 24. Er sagt, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Ja, Hoffnung ist etwas, was man nicht sieht und was man noch nicht in der Hand hat. Und doch ist der Glaube an Jesus Christus, sagt Petrus, eine lebendige Hoffnung. Weil Jesus lebt, weil er keine tote Hoffnung ist, die zerplatzt. Die Hoffnung ist lebendig, weil sie mit dem neuen Leben, mit der Wiedergeburt mit Jesus zu tun hat. Petrus schreibt, wir sind wiedergeboren. Also wir haben ein neues Leben durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, weil Jesus lebt, darum werden wir auch einmal leben. Das sagt Jesus ja auch zu seinen Jüngern. In Johannes 14, schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen, nur ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Diese Hoffnung, die trägt und die bestimmt unser Leben. Das ewige Leben ist unsere Hoffnung und dass wir in dieser Zwischenzeit nicht alleine sind, die manchmal dunkel ist. Der Samuel Koch, als er seine Wette gemacht hat bei Wetten, dass, vielleicht wisst ihr das auch, hat bei jedem Auto, das er übersprungen hat, einen Vers von Psalm 23 gebetet. Und bei dem vierten Auto, bei dem da das Unglück geschah, betete er, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Klack, querschnittsgelähmt. Auch Menschen, die an Jesus glauben, sind Unglücken ausgeliefert, aber eben auch der Hoffnungsblick. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, dann geht es ja weiter. Und diesen Blick auf Jesus und auf seine Gegenwart in dieser Zeit, in unserem Leben jetzt, der relativiert vieles und verändert alles. Petrus schreibt, wir blicken nämlich auf ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das schon da ist und im Himmel ausgezahlt wird. Dann ein Leben ohne Querschnittslähmung, ohne Krebs und Schmerzen. Das ist unsere lebendige Hoffnung, die schon jetzt beginnt. Und damit hängt das Zweite zusammen, die zweite neue Blickrichtung durch Ostern, das ist der Himmel. Hey, das Leben ist doch total schön. Und es gibt so viel Schönes zu entdecken, so viele schöne Ecken auf unserem Planeten, faszinierende Pflanzen und Tiere, so viel Freude durch andere Menschen, durch Beziehungen, durch Freunde, durch Ehe, durch Sexualität. Das Leben ist schön. Ein neues Handy ist schön. Oder ein Hochdruckreiniger. Ich habe einen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und was der alles sauber machen kann, ich freue mich daran. Das Leben ist schön. Aber viele Menschen bleiben da stehen und schauen nur auf ihren Hochdruckreiniger oder auf ihren Porsche oder auf ihr Häuslein oder was auch immer. Sich um einen Platz im Himmel zu bemühen, das ist so weit weg wie die Fidschi-Inseln oder wie der Mond. Der Gedanke, dass es eine Seele gibt, die Gott geschaffen hat in uns und die gerettet werden muss, die wird mit dem Blick auf das Sichtbare weggewischt. Aber genau darum geht es. Der Himmel, oder wie Petrus es hier schreibt, unsere Seligkeit. Zweiter Abschnitt von unserem Predigtext, Vers 6 und 9. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, er meint damit unser Leben, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Doppelpunkt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist das Ziel des Glaubens. Und Petrus sagt, unser Leben hier, so schön es ist und so lang es auch ist, es ist letztendlich eine Zwischenepisode. Auch die schweren Dinge, die man erlebt, Krankheiten, Verlust, Enttäuschung, Verfolgung, damals wie heute, ja, auch heute in Nordkorea oder in Saudi-Arabien oder in Libyen werden Menschen verfolgt, weil sie an Jesus glauben und kommen ins Gefängnis, werden gefoltert oder auch getötet. In diesem Leben, in unserer Zeit. Warum glauben wir? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Petrus schreibt es klar, das Ziel des Glaubens ist der Seelenseligkeit. Die Basisbibel übersetzt, das Ziel ist eure endgültige Rettung. Und die Hoffnung für alle schreibt, das Ziel ist die Rettung für alle Ewigkeit. Darum geht es. Und darum ging es Jesus, als er gelebt hat. Nur darum, dafür ist er gekommen. Er sagt von sich selbst, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Oder anders übersetzt, selig zu machen. Und diese Rettung meint, dass unsere Seele heil wird, dass sie sauber wird von all dem, was da nicht reingehört, weil unsere Seelen sind von Natur aus, so sagt es die Bibel, und es ist auch so, mit dem Sündenvirus infiziert. Es steckt in unserem Körper und wir kriegen es alleine nicht los. Wir können uns waschen, wie wir wollen, und Medizin nehmen, wenn wir wollen. Die einzige Medizin, die hilft, ist das Blut von Jesus, das am Kreuz vergossen wurde. Sein Blut ist Medizin für die Rettung unserer Seelen und gleichzeitig unser Ausweis, dass wir einmal bei ihm sein werden im Himmel. Wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern, dann wird das deutlich, wenn wir hören, Christi Blut für dich vergossen. Viele Menschen, wie gesagt, bleiben bei dem Sichtbaren stehen. Der Gedanke, dass es eine Seele gibt, die gerettet werden muss, ist unvorstellbar. Weil entweder denken sie, das denken die meisten Menschen, nach dem Tod ist alles vorbei und da gibt es nichts mehr. Tod, Ende aus, Klappe zu, Affe tot, sagt mein Nachbar immer. Oder sie meinen, das ist vielleicht die anderen 50%, so schlecht bin ich ja gar nicht, dass Petrus mir dann seine Tür zum Himmel schon aufmachen wird. Aber die Rettung durch Jesus, die Rettung für den Himmel gibt es nur durch Jesus. Ich fand toll, dass die Passion letzte Woche bei uns in Kassel aufgeführt wurde, dass RTL so mutig war, diese Jesus-Geschichte zu erzählen, die letzten Stunden im Leben von Jesus. Aber natürlich muss man realistischerweise auch sagen, die haben das so inszeniert, als dass es nur wirklich um das Leben jetzt geht, um Freundschaft, um Verrat, um Liebe und Vergebung. Aber natürlich, wenn es um das Kreuz geht, so präsent das da war, es geht da um unsere Seelen, um der Seelenseligkeit. Denn so sicher, wie wir Menschen mehr sind als unser Körper, so sicher gibt es einen Himmel und eine Hölle. Wir haben eine Seele und die soll eine Heimat im Himmel haben. Dafür starb Jesus. Und genau das ist unsere Freude. Ich finde wichtig, dass wir solche Texte immer mal wieder lesen oder solche Lobpreislieder immer wieder singen, dass wir immer wieder mal realisieren, dass es nicht um unsere Lebensqualität jetzt geht und auch nicht um dieses immer Hauptsache gesund, sondern den Fokus auf das zu legen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist die Heimat im Himmel und dass wir einmal physisch mit Jesus zusammen sein können in seiner Gegenwart. Es geht um den Himmel, das ewige Leben, um der Seelenseligkeit und ob wir nach dem Tod in seiner Gegenwart leben, das ist Himmel, oder nicht in seiner Gegenwart leben, das ist Hölle. Und so haben wir ein wichtiges Angebot zu sagen als Menschen, die Jesus schon kennen. Ich durfte ja Anfang des Jahres mit meiner Frau und meinem Sohn in Thailand sein. Wir haben Urlaub gemacht und dort haben wir in einer Gemeinde, oder ich habe in einer Gemeinde eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, wie sie zum Glauben gefunden hat. Und zwar saß sie einfach auf einer Parkbank und ein Mann setzte sich dann neben sie und fing ein kleines Gespräch an. Und dann fragte er sie, weißt du eigentlich, dass es möglich ist, durch Jesus ein neuer Mensch zu werden? Und hast du Jesus schon aufgenommen und ein neues Leben durch ihn? So mal ganz direkt, ja. Und das war für sie der Anfang ihres neuen Lebens mit Jesus, fand ich stark. Und ihr Weg zur Seelenseligkeit. Die letzte Blickrichtung. Drittens, Blickrichtung Heiligung. Ich muss es euch nicht erzählen, noch sind wir nicht im Himmel, aber wer durch Jesus ein neues Leben bekommen hat, möchte jetzt schon mal so ein bisschen so leben, als wäre er schon im Himmel. Und darum geht es im letzten Abschnitt von dem Predigtext. Einige Verse habe ich ausgelassen und jetzt geht es Vers 13 bis 16. Da schreibt Petrus: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, also eures Verstandes, denkt nach, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dass wir Hoffnung haben und dass wir Bürger des Himmels sind, das hat mit Gnade zu tun. Wir haben auch gerade von der Gnade gesungen im Lobpreisteil und es ist total wichtig. Gerettet sind wir unabhängig von dem, was wir tun, alleine deswegen, wenn wir uns an Jesus festhalten und ihm uns anvertrauen. Und doch verändert sich unser Leben, wenn wir Jesus getroffen haben. Das beschreibt der Begriff Heiligung. Die Menschen, zu denen Petrus schreibt, hatten ihr Leben geändert, als sie Jesus getroffen hatten. Sie haben nicht mehr mitgemacht bei Götzendiensten, ganz klar. Sie haben nicht mehr mitgemacht bei Saufpartys. Sie waren nicht mehr Teil bei berauschenden Festen, haben nicht mehr in erster Linie an sich gedacht, sondern wollten den Nächsten lieben. Und ihre Sexualität, ja, haben sie auch nicht mehr so gelebt wie früher, weil sie haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Sie sind nun getauft worden und lebten nun mit ihm. Aber wie es so ist, die alten Gewohnheiten kamen bei den Menschen wieder zurück. Im Alltag war nicht mehr so sichtbar nach einiger Zeit, dass sie zu Jesus Christus gehörten, dass sie sich unterschieden von anderen Menschen, die diese Hoffnung und den Platz im Himmel nicht hatten, haben. Und deswegen fordert sie Petrus heraus, sich bewusst zu machen, dass sich auch in ihrem Leben zeigt, dass sie mit Jesus leben. Er sagt ihnen, lebt ein heiliges Leben. Wenn es um Heiligsein geht, dann sind zwei Dinge zu beachten. Das erste, heilig werden wir nicht, indem wir uns anstrengen, heilig zu sein. Heilig bin ich aufgrund meines neuen Lebens mit Jesus. Aber es gilt auch, heilig lebe ich nicht automatisch, sondern wenn ich mich von Jesus und seinem Geist packen lasse und mich umgestalten lasse. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. in dieser Welt. Wow, wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden in diesem Leben, in Klammern, und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Kurz zusammengefasst, lebt heilig, weil ihr heilig seid und nicht lebt heilig, damit ihr heilig werdet. Ihr seid heilig, also lebt jetzt auch so. Wie geht das? Wir fragen Gott immer wieder, vielleicht am Anfang des Tages auch, wie soll ich leben? Was willst du? Herr, verherrliche dich heute in meinem Leben. Also Gott ranlassen an sein Leben mit den guten Vorstellungen vom Leben und das umsetzen, was wir in der Bibel lesen. Treue, Ehrlichkeit, Enthaltsamkeit. Petrus beschreibt das dann im Prinzip in den Kapiteln 2 bis 5, wie das geht oder was es bedeutet, heilig zu leben. Ihr könnt das mal heute im Verlauf des Tages lesen. Es ist ganz interessant. Manchmal kann es einen auch ein Stückchen erdrücken, aber es ist ganz praktisch, was es dann bedeutet. Nämlich zum Beispiel sich als königlicher Priester in dieser Welt verstehen, die Regierung ehren, mehr auf die innere Schönheit zu achten als auf teure Klamotten, Gutes über andere reden, sich nicht betrinken, gastfreundlich sein, fleißig sein, sexuell rein leben und viele andere Dinge mehr zählt Petrus hier auf. Warum soll das so sein? Zunächst, weil von Menschen, die mit Jesus leben, ein Glanz ausgeht in dieser Welt. Dann, weil deutlich werden soll, dass sie durch Jesus anders geworden sind. Und zum Schluss, weil es darum geht, wirklich sündige Gewohnheiten Stück für Stück abzulegen. Es geht darum, in allen Bereichen zu versuchen, Gott nachzufolgen und sich von Jesus prägen zu lassen. Das ist eine Herausforderung. Ob das die Computerzeit ist am Tag oder wie ich Auto fahre, ob das ist, wie ich die Zeit mit der Familie verbringe oder meine Arbeit. Wir sind aufgefordert und ich glaube, das ist so ein bisschen das geheime Thema von Petrus in seinem ersten Petrusbrief, nicht die Werte und Werke der Gesellschaft zu assimilieren, sondern unsere Gesellschaft mit der Jesusart zu prägen. Petrus weiß, das ist nicht leicht. Echt, für keinen von uns ist das leicht. Ja? Es ist eine Aufgabe und es ist ein Auftrag und darum spricht er auch am Anfang hier in Vers 13 von diesem umgürtet die Lenden. Umgürten musste man sich nur, wenn man eine lange Wanderung vor sich hatte oder eine anstrengende Arbeit. Ja? Heilig sein ist Arbeit und es fällt einem nicht so zu. Aber es gelingt im Hören auf Gott als gehorsame Kinder und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich komme zum Schluss. Ostern gibt uns tatsächlich einen neuen Blick. Das ist zum Ersten dieser Hoffnungsblick, eine lebendige Hoffnung, die du hast durch Jesus, weil er in dein Leben eingetreten ist, weil er deine Sünden vergeben hat und dir ewiges Leben geschenkt hat. Das Zweite, er rettet deine Seele, ja, die du hast und gibt dir Eintritt in den Himmel. Und das Dritte, durch dein Leben wird durch seine Kraft zu einem Leben der Heiligung. Wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde, aber wir gucken in den Himmel und danken Jesus. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir, was du an Ostern getan hast, dass du am Kreuz gestorben bist. Nicht zufällig und auch nicht ungewollt, sondern geplant. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns den Eintritt ins Himmelreich ermöglichst dadurch. Wir danken dir dadurch, dass wir eine Hoffnung haben. Wir danken dir dafür, dass du uns auch veränderst und prägst durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir dafür, dass unser Leben so viel mehr ist, als wir jetzt irgendwie haben können in diesem Leben. Danken dir, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Amen.